Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist Padde Luhn mein Gast. Er ist Künstler und Netzaktivist, ein Vorkämpfer des Datenschutzes und der Bürgerrechte. Herzlich willkommen, Padde Luhn.
Schönen guten Tag, Frau Bürger.
Ja, Ihr Künstlername, der mag vielleicht manche Hörerinnen, manchen Hörer irritieren. Wie alt waren Sie, als Sie sich diesen Namen zugelegt haben, Padde Luhn?
Sagen wir mal so, es war vom Übergang, ich habe keinen Bock mehr auf die Schule und will kein normales Leben in einer unnormalen Welt führen. Also ich sage jetzt mal an diesem Übergang, dann bin ich die Altersfrage sanft umgangen und sage nicht, dass ich 18 war.
Aha, warum ausgerechnet diese Buchstabenkombination, Padde Luhn mit Doppel-U und kleingeschrieben?
Naja, als junger Mann hat man immer seine Probleme, sich im Leben zu finden. Und ich hatte das Glück, in der Schule immer viel gemobbt zu werden und alle haben mich doof gefunden. Und ich habe dann sehr viel mich selber hinterfragt, also haben die anderen recht, glaubt man ja immer. Ne? Und dann habe ich so meinen verschiedenen Charakterzügen immer einen Namen gegeben. Und dann habe ich so immer mal die Figur, dann war ich die Figur, dann dieses, waren unterschiedliche Namen. Und irgendwann habe ich gesagt, ist doch blöd, ich bin eine Entität. Und dann habe ich das in Padde Luhn zusammengezogen. Wobei Padde Luhn rein von der Definition her gar nicht menschlich ist, sondern überirdisch. Also da kommt so ein ganz komplexes, komisches, zusammengebasteltes Bild zustande, also eine Kunstfigur tatsächlich. Mhm. Ich habe die einmal einem Polizisten erzählt, nachdem die mich bei irgendeiner Aktion festgenommen hatten. Dann haben die mich gleich in die Nervenklinik gefahren. Das war also auch ganz lustig.
In der Nervenklinik mussten Sie den Ausweis oder die Gesundheitskarte vorlegen. Was steht denn da drauf?
Die gab es damals noch nicht, aber im Ausweis stand schon relativ früh auch der Künstlername. Aber der Arzt hat eigentlich nur gefragt, was mit mir sei. Und ich sagte, hat es jetzt gereicht, dass ich die, na, sage ich jetzt ungern, Polizisten verulkt habe. Ich habe natürlich gesagt, Bullen verarscht habe. Oder muss ich sie jetzt auch noch verarschen? Und dann sagte er, nee, ist schon okay. Und dann war das wieder gegessen. Mein Name hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich verbergen will oder weil ich Datenschützer bin, sondern im Gegenteil, der hat was damit zu tun, dass ich damals eben mir sagte, ich werde der weltberühmteste und beste Künstler für modernste Kunst. Und deswegen habe ich mir einen entsprechenden Namen gegeben, der nicht aus Vor- und Nachname besteht, sondern aus einer Entität. Und das war das Wichtige.
Der Künstler und Netzaktivist Padde Luhn ist ein Zeitzeuge des rasanten digitalen Wandels. Mit dem Verein Digital Courage warnt er vor den Gefahren der digitalen Medien, vor Überwachung durch den Staat, vor Datenkraken wie Facebook und Co. Wie gehen Sie, Padde Luhn, heute im Jahr 2019 selbst mit digitalen Medien um?
Ich nutze digitale Medien. Ich fand ja das, was da so passierte mit der Digitalität, ganz spannend. Das war für mich als Künstler ein ganz spannendes neues Werkzeug, eine neue Palette, die ich hatte. Bits und Bytes, also zwei Farben, 1 und 0. Also eine existente Farbe, eine nicht existente. Und wie kann man damit die Gesellschaft ja verbessern? Also ich will nicht einfach nur neutral sein, sondern ich möchte die Welt verbessern. Vor solchen Leuten sollte man sich in Acht nehmen. Also ich nehme mich auch vor mir selber in Acht. Mich hat ja nicht der Datenschutz angetrieben, sondern mich hat angetrieben zu erforschen, verdammt nochmal, was wird passieren, wenn die Menschen in ihren Denkmustern im Kopf weg vom Analogen hin zum Digitalen gehen, wenn sie plötzlich technokratisch werden, wenn sie glauben, es gibt nur Ja und Nein oder ja, Licht aus oder Licht ein und nicht mehr Dämmerung.
Sie sagen, Sie nutzen die. Was nutzen Sie und was nutzen Sie bewusst nicht?
Naja, ich nutze ganz bewusst nicht die Medien, wo ich weiß, dass ich damit den Faschisten direkt in die Hände spiele. Das sind halt Medien wie Facebook, wie WhatsApp. Da finde ich also auch gehören Verbote her, dass sie im öffentlichen Bereich, auch von öffentlichen Rechtlichen übrigens, überhaupt nicht verwendet werden dürfen.
Was meinen Sie
Instagram.
Mit Faschisten?
Naja, das ist ja dafür da, damit ein paar Leute, die mal mit Bits und Bytes irgendwie was aufgebaut haben und sich stark und anarch gaben und ach, wir brauchen keine Regierung mehr und wir wollen gar keine Steuern zahlen. Ich erwähne mal den Namen Peter Thiel an dieser Stelle, der Erfinder von PayPal, der das gemacht hat, weil er in seinem Extrem, ich bin eh das Wichtigste, was es gibt auf der Welt und alle anderen sind minderwertiger, zum Beispiel Frauen, für die er auch das Wahlrecht nicht akzeptiert und Demokratie sowieso für ungehörig hält, weil es ihn in seinen geschäftlichen Interessen behindert. Und aus diesen Anarchisten, die sind halt so stark geworden, weil ihnen überhaupt nichts von der Gesellschaft entgegengesetzt wurde, dass sie eben mittlerweile zu Faschisten geworden sind. Das heißt, ihr ureigenstes Ding gilt und sonst gar nichts. Und ich glaube, das muss man jetzt entsprechend auch benennen und da auch die Zusammenhänge vielleicht ziehen zu dem, was wir im Moment in den Parlamenten auch in Deutschland sehen.
Viele Leute hinterlassen sorglos Daten im Internet, wundern sich dann vielleicht, was damit passiert. Manche hinterlassen aber auch Abdrücke, von denen sie gar nicht wissen, dass sie die hinterlassen, indem sie plötzlich eine Erfahrung machen. Ich gebe mal zwei Beispiele. Hat mir gerade ein Freund erzählt, der war bei einem Konzert von Reinhard Grebe und hat das sich aus der ganz normalen Print-Stadtzeitschrift rausgesucht und bekommt am nächsten Tag nach dem Konzert eine Woche jeden Tag bei Facebook Werbung für Reinhard Grebe. Oder er geht mit seinem Sohn in ein Orthopädiegeschäft, um Einlagen zu kaufen und kriegt am Folgetag bei Facebook automatisch Werbung für Orthopädiebedarf. Was passiert da?
Da passiert, dass Ihr lieber Freund bei Facebook angemeldet ist und anscheinend mit seinem Smartphone auch Facebook nutzt und eingeloggt ist und Facebook über die Positionsdaten natürlich weiß, wo er gerade war und wie viele Leute da sonst noch waren. Und natürlich wird das verwendet, um Leute zu manipulieren. Dafür sind Daten ja da. Die sind ja dafür da, uns dazu zu bekommen, dass wir mehr Geld für irgendwelche reichen Leute ausgeben. Das ist nichts Erstaunliches.
Okay, die Ortung ausschalten? Was noch?
Nee, das nützt letztendlich auch nichts. Da gehört einfach dazu, Facebook nicht nutzen, Punkt. Instagram nicht nutzen. Und auch gucken, nutzen ihre Kinder das? Weil was da im Hintergrund passiert, was wir als Eltern gar nicht mitbekommen, weil wir das Zeug ja auch nicht auf dem Handy haben. Diese Erpressung, die da drunter läuft. Also ein kleiner Junge, der seinen Freund angeht. Wieso hast du meine Nachricht nicht geliked? Jetzt bin ich runtergestuft worden. Mitzukriegen, dass wenn ich etwas veröffentliche auf Instagram, dass dann, wenn meine Follower das nicht wahrnehmen und markieren, dass ich dann einen pseudosozialen Statusverlust habe, der für Kinder ja was ganz Ernsthaftes ist. Also ich verstehe nicht, wie überhaupt Leute oder auch so ein Grimme-Institut an Leute, die Instagram-Sachen machen, überhaupt einen Award verleihen können, weil das wirklich richtig gehend böse ist. Da müssen wir endlich mal allesamt erwachsen werden und aus diesem, ach, die neuen Medien, das ist ja alles Neuland, das müssen wir mal ausprobieren, wirklich rauskommen, weil was da passiert, ist extrem. Vielleicht sollten wir uns überlegen, über welche Strukturen wir miteinander kommunizieren wollen, wie eine Kommunikationsgesellschaft gestaltet werden soll. Da kommen wir wieder zum Anfang Ihrer Frage, warum ich das überhaupt mache. Es war nicht mein Ding, ich muss mich um Datenschutz kümmern, sondern ich wollte, dass Menschen miteinander kommunizieren können. Ich habe zusammen mit Rena Tangens, man muss uns da immer ein bisschen im Doppelpack sehen, erforscht, wie müssen Medien gestaltet sein, damit Menschen sich da drin willkommen fühlen, dass sie nicht einfach nur sich da drin verhalten, wie ja früher Studenten auf dem Klo, die Rückseiten der Klotüren beschmiert haben, was wir im Moment halt haben. Wir haben ein Medium, das sieht aus wie die Rückseite von Klotüren, weil es eben einfach nie gestaltet wurde. Und die Leute, die sich damit beschäftigt haben und da Erfahrung gesammelt haben, ja, die wurden halt nicht wahrgenommen, ignoriert. Und wenn sie was gesagt haben, wurde ihnen gesagt, ja, ihr seid so klein, was wollen wir mit euch? Eigentlich wollen wir so regierungsseitig, dass es nur Großunternehmen gibt, die Kommunikation gestalten. Und tatsächlich ist es so, wenn ich Kommunikation gestalten will, darf ich das nicht mit Großunternehmen machen, weil das kann nicht funktionieren.
Als Sie selbst gemerkt haben, dass da was schiefläuft mit der Entwicklung des Internets, haben Sie sich politisch engagiert, waren 3 Jahre lang als Sachverständiger im Bundestag in dieser Kommission Internet und Digitales. Mit was für einem Fazit sind Sie da rausgegangen?
Ja, das Fazit, das liegt halt in Buchform im Archiv des Bundestags und wird von Politikerinnen und Politikern, die jetzt weiterhin eigentlich sich auch mit Digitalen beschäftigen sollen, gar nicht mehr angeschaut. Also der Enquete-Bericht, der ist schon spannend, da steht viel drin. Auch ein bisschen Unsinn, viel Gutes steht auch in den Einzelmeinungen drin. Das ist schon eine ganz gute Sache, die da zusammengetragen wurde. Aber die 3 Jahre fühlt sich so ein bisschen an wie völlig verschwendete Zeit.
Tatsächlich?
Tatsächlich, weil ich sehe nicht, dass irgendwas von den Sachen, die da gemacht wurden, nachhaltig in den Köpfen von der Politik was geändert hat. Also einmal war es natürlich für die Politikerinnen, die jetzt in der Enquete-Kommission selber drin waren, schon mal schwierig, weil sie eben auch in ihren Parteien und ihren Fraktionen die Leute, die anderen nicht erreichen konnten und ihnen nicht klar machen konnten, dass das alle betrifft und nicht nur, was ist für die Fachpolitiker. Zweitens haben auch diese Leute nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Dass es nicht darum geht, ob jetzt Vodafone oder 1&1 den Markt beherrscht, sondern dass wir ganz grundsätzlich wirklich rangehen müssen, zu überlegen, wie wir eine Kommunikationsgesellschaft gestalten wollen. Tatsächlich sind wir immer noch da, dass die Politik und Industrie denkt, dass es darum geht, eine Informationsgesellschaft zu gestalten. Der Unterschied, sage ich mal so, Informationsgesellschaft ist, ich sage allen, wo es lang geht, ich, eine einzelne Person, sprich mit Medien oder meiner Macht. Eine Kommunikationsgesellschaft ist die, wo tatsächlich Menschen miteinander kommunizieren und damit auch durchaus Netze nutzen, aber auch selber face-to-face zusammenkommen, damit wir als Menschen klüger werden. Weil wenn wir nur Überschriften lesen, dann werden wir dümmer, definitiv. Ich merke es an mir selber, wenn ich mal wieder eine Überschrift gelesen habe, statt wirklich den ganzen Artikel und letztendlich nicht weiß, worum es geht. Das kann nicht funktionieren, das müssen wir entsprechend verändern, weil sonst sehe ich schwarz dafür, dass wir nochmal ohne Blutvergießen auf den grünen Zweig kommen.
Gehen wir mal rund 60 Jahre zurück. Wo und wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, vor 60. Ja, ist tatsächlich hier in West-Berlin geboren und aufgewachsen. Meine Geburtsurkunde liegt ein paar Schritte weiter im Rathaus Schöneberg. Mhm. Und ich bin relativ früh dann mit dem Alter von etwa 8 Jahren ins Süddeutsche gekommen, nach München, wo ich dann in einer Münchner Schule besuchte und die Attraktion auf dem Schulhof war, weil ich war der Preuße und Preußen wurden in der Pause immer verprügelt. Wir zogen dann weiter, meine Eltern, ans Rheinknie, ins Alemannische, wo ich von dort aus dann ein paar Internate besucht habe, unter anderem auch in sehr ländlicher Umgebung. Also ich bin genauso in Großstädten aufgewachsen wie auf dem Land. Ich weiß, wie das ist, wenn man wirklich alle im Dorf kennt und 20 Kilometer zur Schule mit dem Bus fahren muss.
Angeblich von mehreren Internaten geflogen. Ist das Mythos oder Wahrheit?
Das ist ein Mythos. Es war eigentlich nur ein Internat, von dem ich geflogen bin. Vielleicht hätte ich doch das mit dem Unkraut, Ex und Zucker nicht machen sollen. Ja.
Was haben Sie da gemacht?
Da war so eine kleine Lehmhöhle und da habe ich dann irgendwo in einem Kasten im Keller Unkrautex gefunden und das mit Zucker vermischt und dann eben Experimente gemacht. Und das war nichts Schlimmes, das hat halt nur ordentlich
gedampft.
Und das hat dann schon gereicht. Also, okay. Aber ich war eigentlich ein ganz braves Kind. Internate können Leben retten, besonders wenn die Familienverhältnisse doch einigermaßen zerrüttet sind.
Sie wirken ja relativ rebellisch, haben sich jetzt aber schon 2-3 Mal hier eher als denjenigen dargestellt, der gemobbt wurde, der verprügelt wurde. Waren Sie denn damals ein rebellischer Jugendlicher?
Naja, meine Lehrer sagten immer, ach, du bist so intelligent. Und ich wusste nie, was das bedeutet, intelligent sein. Ich merkte nur, dass das andere Leute irritiert hat. Und so ging das halt. Und ich war halt fantasievoll und mir hat nicht das gereicht, was mir täglich angeboten wurde. Und ich habe schon versucht, andere Sachen zu machen. Also ich habe mit 11 oder 12 Jahren habe ich eine Haussammlung, Straßensammlung, Basar und Lotterie organisiert für UNICEF im Hochschwarzwald in Neustadt. Das war schon, also jetzt im Nachhinein betrachtet, finde ich das schon spannend. Ja, ich war in einer gewissen Art und Weise rebellisch. Ich war nicht mit dem zufrieden, was mir angeboten wurde. Und ich fand es furchtbar, mit welcher Selbstverständlichkeit Leute, die ein bisschen körperlich stärker waren, oder eben sich trauten, anderen auf die Nase zu hauen, die nicht zurückhauen wollten und ich wollte nicht zurückhauen, gequält haben.
Ende der 70er sind Sie nach Düsseldorf gekommen. Ich habe gedacht, merkwürdig, damals zogen doch alle nach West-Berlin, um der Bundeswehr zu entgehen.
Naja, ich bin der Bundeswehr damit entgangen, dass ich einfach total verweigert habe, wobei ich nie einen Antrag geschrieben habe. Mit dem selbstverständlich, ich mache Kunst. Das, was ich tue, ist für das Land auch wichtig. Und zwar mindestens so wichtig, wie zur Bundeswehr zu gehen. Also hatte ich die entsprechende Überzeugung. Aber ich habe eben diese Totalverweigerung gemacht. Ich hatte das Glück, deswegen nicht ins Gefängnis zu kommen, sondern davon zu kommen. Und war dann noch mal ein Jahr in Deutschland unterwegs vor allen Dingen. Und bin dann wieder nach Berlin gegangen, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass die doch sehr fest verkrusteten, korrupten Strukturen nicht gerade sinnvoll waren, um als Künstler in einer Stadt der Beste sein zu wollen.
Damals aktiv in der New Wave und Punk-Szene. Was bedeutete Punk für Sie?
Punk war die Möglichkeit, ohne Umweg über ich muss erst mal was lernen, Figuren zu malen oder irgendwas. Wie Leute immer sagten, Picasso, der ist ja ein abstrakter Maler, aber von dem gibt es früher Bilder. Da sah man, der konnte richtig gut malen. Ich konnte halt nie richtig gut malen. Ich fand aber trotzdem wichtig, dass ich die Kunst als meinen Freiraum und Ausdruck benutze. Ich war nicht jemand, der die Welt in dem Sinne verbessern wollte, dass er jetzt in die Politik geht. Ich fand Wissenschaft ganz spannend, aber auch in ihrer Beschränktheit der einzelnen Disziplinen, in dieser Zerteilung nicht wirklich richtig. wichtig für das, was ich erforschen wollte. Und da blieb halt nur die Kunst. Und die Kunst war damals für mich erstmal was mit Gestalten zu tun hat. Ich habe tatsächlich von Anfang an meine Bilder verkauft, die ich gemalt habe, woran ich dann gemerkt habe, Moment mal, du bist eigentlich in Opposition. Wie kann es denn sein, dass Leute dir Bilder abkaufen?
Das haben wollen.
Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann darf ich keine Bilder mehr malen. Und dann habe ich halt aufgehört, Bilder zu malen. Was ich dann später 1985 zusammen mit Irina Tangens sehr klar auch nochmal neu definiert habe, nämlich eine Kunst zu gestalten. Wir nennen es modernste Kunst, die kein Produkt herstellt, nichts anbietet, was käuflich ist.
Im Rahmen ihrer Bielefelder Galerie, über die würde ich gerne später noch kommen. Aber nochmal zurück zu Punk. Punk war also nicht nur Pogo, sondern auch in gewisser Weise Politik.
Ja, also gerade der Düsseldorfer Punk war ja nun einer, der sehr durch die Eiskellerstraße, also die Kunstakademie, geprägt war, durch Leute, die aus dem Umfeld Joseph Beuys kamen, dort studiert haben. Es gab den Ratinger Hof als eine Gaststätte, die im Grunde die Manifestation der Kunst war, die wohl auch von Künstlerinnen, ich glaube Beuys-Schülerinnen, auch betrieben wurde. Also das war immer ein intellektueller Austausch und es war auch nie eine Jugendbewegung, wie es doch immer gerne von Medien bezeichnet wurde, sondern es ging wirklich darum, eine Änderung in der Gesellschaft herbeizuführen. Die 60er Jahre brachten halt diese Blockade gegen das Strebsame, gegen Wirtschaftswunder, gegen du sollst es mal besser haben als ich und dieses sich völlig fertig machen. Und dagegen wurde eben dieses Hippietum gesetzt und Drogen und weiß der Deibel. Und im Punk war jetzt wieder zu sagen, nee, jetzt lassen wir uns mal wieder einen klaren Kopf haben. Schon die Sachen, die dort erarbeitet wurden, Emanzipation, also Feminismus, bewusst auch mal Nein sagen zu können, ne, was ja sonst Leuten immer schwer fiel, das auch wieder in das normale Leben hineinzuholen. Wobei das zum Teil einfach missverstanden wurde, dass Leute einfach dachten, man muss sich nur schlecht benehmen und das sei Punk. Das war es aber nie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mitschuldig zu sein, dass bis heute Menschen sich schlecht benehmen und glauben, dass das in irgendeiner Art und Weise cool sei. Nein, ist es nicht, sondern wenn schlecht benehmen, dann bitte gezielt.
Das Künstlerpaar Padelun und Rena Tangens hatten noch keinen Internetanschluss, als sie sich in den Rechner der Washington Post eingewählt haben, um darin News zu lesen. Padelun, wann war das und wie haben Sie das gemacht?
Das müsste 1985 gewesen sein. Da, glaube ich, war das, dass wir eine Ausstellungsreihe in Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen, die das ein bisschen finanziert haben, und im Rahmen dieser Ausstellungsreihe haben wir den Chaos Computer Club ausgestellt, der gerade recht frisch gegründet war. Und wir haben ausgestellt, und zwar ganz bewusst als Kunstwerk, also diese jungen Hacker einmal darstellen als das, was sie eigentlich sind, nämlich wirklich die Innovationskräfte. Bei diesen jungen Hackern war es auch so, das war auch ganz spannend, dass dann auch das Publikum, was dann kam, also Leute waren, die jetzt nicht das übliche Kunstpublikum waren, sondern es waren damals tatsächlich noch junge, zum Teil auch pickelige Menschen, die reinkamen und so ein Blitzen in den Augen hatten. Wissen Sie, so ein Blitzen, wo man sieht, ja, die sind positiv, die wissen, das geht weiter, die haben entdeckt, mit was sie sich beschäftigen müssen und werden und was groß werden wird. Und das war dann auch in dieser ganzen Ausstellungsreihe das, wo wir dachten, da müssen wir dranbleiben. Zumal diese jungen Leute auch etwas brauchten, was sie sonst nicht hatten, nämlich Kunst und Kultur.
Aber nochmal zu dem Beispiel mit der Washington Post. Das heißt, mit einem Modem und einer Kaffeetasse.
Naja, in der Kaffeetasse war das Modem drin, also die elektronischen Bauteile. Und man hatte halt kein Gehäuse, sondern hat sich irgendwie eine Platine und das dann zusammengelötet. Man muss dazu wissen, dass damals Modems in Deutschland quasi verboten waren. Es gab welche, die waren sauteuer, die konnte man von Siemens kaufen, die haben ein unglaubliches Geld gekostet und konnten gar nichts. Und alles andere war verboten und man konnte also vom Staatsanwaltschaft verklagt werden und alles beschlagnahmt werden, was dran angeschlossen war. Und da haben wir uns halt nicht drum gekümmert. Und der Chaos Computer Club hatte damals eben dieses Modem in der Tasse. Und darüber wurden dann die Daten übertragen. Das war halt an dieser Tasse angeschlossen. Und dann sind wir halt durch die Netze gestriffen, die es halt da gab. Vielleicht muss man dazu einmal wissen, das waren dann nicht irgendwelche Telefonleitungen oder Internet. Das gab es in dem Sinne so noch nicht. Sondern wir haben das in der Regel das Datex-P-Netz genutzt. Das war ein Netz, das alle Menschen in Deutschland mitfinanziert haben über ihre Telefonkosten. das aber keiner kannte und genutzt wurde es nur von der Industrie. Und das eigentlich Spannende war, auch beim Chaos Computer Club aufzudecken, dass es diese Netze gibt und dass man die doch gefälligst auch nutzen möchte. Mhm. Ne, weil das gut, damals war das nicht gewünscht, dass wir im Rechner der Washington Post waren. Mittlerweile sollen wir das ja alle tun, da direkt lesen und die Vertriebswege entsprechend ausschalten. Aber das war schon so ein bisschen Datendämmerung.
War das das Illegalste, was Sie je gemacht haben?
Nein, nein, nein. Aber das ist alles verjährt. Ich finde aber auch ganz wichtig, auch darzustellen, dass es im Leben immer darum geht und auch in der Kunst nicht illegal zu arbeiten, sondern sehr systemimmanent. Weil ansonsten, glaube ich, kann man gar nicht das, was man verändern möchte, in die Gesellschaft hineintragen. Es gehört dazu, also auch das, was ich an Möglichkeiten bekomme, mir nicht einfach zu nehmen. Das war vielleicht früher mal okay. Mittlerweile ist das nicht mehr okay. Sondern dafür sich lang zu machen, dass man die Ressourcen bekommt, die man braucht. Und das finde ich ein ganz wichtiger, wie soll ich sagen, Prüfsumme. Eine Prüfart, ob das, was ich da machen möchte, ich wirklich tun soll.
Über Rena Tangen sind Sie dann eben in den 80er Jahren nach Bielefeld gekommen, mit einem Bein ja auch dort geblieben. Was war denn im Unterschied zur Düsseldorfer und Westberliner Punk- und Künstlerszene jetzt der Reiz an Bielefeld?
Naja, ich war ja nie sesshaft. Ich habe also die ganze Zeit nie eine Wohnung gehabt. Ich war immer unterwegs, habe immer bei Menschen übernachtet.
In besetzten Häusern gewohnt?
Nee, eigentlich nie.
Messinghof, war der nicht besetzt?
Ja, der war mal besetzt. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, Messinghof war in Kassel, also das Stadtteilstudio der Gesamthochschule Kassel, der war mal besetzt, aber es gab Mietverträge dann. Und später wohnte dann auch der Professor Rolf Lobeck, bei dem ich tatsächlich dann sogar mal auf Wunsch der anderen ein Studium angefangen habe oder auch zu Ende gebracht habe, gemacht habe. Aber ich hatte nie eine Adresse. Und Bielefeld war der Entschluss, sesshaft zu werden. Also nicht mehr der zu sein, der hofft, dass andere einen Schlafplatz und eine Dusche und einen Kühlschrank haben, sondern auch sagt, ich biete jetzt auch die Ressource Schlafplatz, Kühlschrank, Dusche an. Weil mir war sehr, sehr wichtig, dass ich nicht irgendwann da drin lande, einfach nur noch ein Penner zu sein, der durch die Gegend zieht und sich ganz toll findet, sondern auch Verantwortung übernimmt und anderen Menschen auch ressourcenmäßig helfen kann und nicht nur durch kluge Sprüche. Und ich
das
habe
war auch der Anspruch an die Galerie, die Sie dann gegründet haben?
Ja, die Galerie haben wir ja in Bielefeld gegründet, 84 Oktober. Das war die Manifestation von sesshaft werden. Und das war für mich ein großer Kampf, weil ich das nie wollte. Und wir haben im Schaufenster ein Schild drin, Büro, eine Installation der Wirklichkeit. Weil was es halt braucht in der Kunst sind Büros, von denen aus man organisiert. Das ist das Wichtigste. Und das haben wir irgendwann dann ins Schaufenster gerückt und die Kunst konnte dann wieder sich ganz frei entfalten.
Bielefeld, die Stadt, hat Ihnen und Rena Tangens im letzten Jahr die Ehrennadel der Stadt verliehen für diese Arbeit des Vereins Digital Courage. Sie sagen Courage. Warum eigentlich Courage?
Wir sprechen es deutsch aus, wie Zivilcourage.
Okay.
So, das,
dieser ja. Verein vergibt jedes Jahr die Big Brother Awards. Das ist ein Negativpreis für Datensünder in der Wirtschaft und in der Politik. Von Le Monde mal als die Oscars für Datenkraken bezeichnet. Was muss man verbrochen haben, um diesen Preis zu bekommen?
Ach, man muss gar nichts verbrochen haben. Es reicht schon einfach, dass man so blöd war, nicht mal drüber nachgedacht zu haben, welche Nebenwirkung meine Arbeit, die ich da mache oder mein Produkt, das ich kreiere oder die Vorschrift, die ich in der Verwaltung erlasse, was für Nebenwirkungen das hat. Tschibo hatte mal den Satz in ihren Katalogen drin stehen, ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig, ihre Daten werden grundsätzlich nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben, hatten sie drin stehen. Und das ist natürlich völliger Kokolores. Jeder Juristin, jeder Jurist hat schon gehört, das sind zwei Ausnahmen, nämlich grundsätzlich bedeutet anders, als es beim billig und gerecht denkenden Menschen so ist, nicht. Wir machen das auf gar keinen Fall niemals, sondern grundsätzlich bedeutet, es gibt Ausnahmen. Zweitens heißt, wir geben es nicht an unberechtigte Dritte weiter. Natürlich, dass sie es an berechtigte Dritte weitergeben. Und solche Sachen versuchen wir halt aufzudecken. Wir waren auch die, die Scoring aufgedeckt haben, dass es sowas gibt. Also, dass wir von Vorurteilssystemen bewertet werden. Also Schufa macht sowas, die einfach mal Vorurteile über uns bilden, nach denen wir bewertet werden. Also, wenn Sie sich wundern, dass Ihr Sohn, weil er in einer etwas besseren Gegend lebt wie Sie, weil seine Studentenbude da halt gerade zufällig ist, einen höheren Kredit bekommt als Sie, die ehrlich und tapfer schon immer als Pfarrerin oder Pfarrer, reales Beispiel, in einer etwas härteren Gegend leben und Sie bekommen keinen Kredite oder dürfen Sachen nicht auf Rechnung kaufen, dann liegt es daran, weil sie einfach ja, abfällig bewertet werden. Und leider haben wir da noch nicht geschafft, das wirklich auch von der Agenda runterzustreichen. Im Grunde gehört es verboten, es sind Vorurteile und die darf man nicht haben.
Der Verein Digital Courage hat mittlerweile 2500 Mitglieder und an die 5000 SpenderInnen. Vorausgegangen war diesem Verein ja ein anderer, nämlich ein Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Wie haben sich die Ziele verändert mit Blick auf ungehinderte, unüberwachte Kommunikation in diesen 30 Jahren, in denen Sie sich damit beschäftigen, Padelun?
Ja, der Verein Föbut, wie die Abkürzung heißt, sehr unlogischerweise heißt, ist derselbe Verein. Wir haben nur den Namen geändert. Weil wir damals, als wir ihn gegründet haben, sagten wir, ach komm, Vereine, wir brauchen nur ein Konto, deswegen brauchen wir einen Verein. Und Namen sind Schall und Rauch, wir geben denen jetzt irgendeinen völlig blödsinnigen Namen. Und das war so eine Persiflage auf die Bezeichnung der Deutschen Bundespost, die damals noch für Telefone zuständig war, wo es so Sachen gab wie FETAP mit G-Bands.
Wie?
Genau. Das war so der Fernsprechtischapparat mit Gebührenanzeige. Und wir haben dann unseren Verein zur Förderung des öffentlich bewegten und unbewegten Datenverkehrs dann Föbut abgekürzt. Das war so eine Persiflage, was manchmal auch bei der Post, wenn man sich gemeldet hat, als ach so, Sie sind eine Abteilung der Post, ja, dann stelle ich Sie gleich mal durch, funktioniert hat. Aber wir haben dann, als wir immer ernsthafter und politischer wurden, also am Anfang haben wir uns halt vor allen Dingen über ja, wie verändern die Bildschirme an sich unser Denken, unser Leben? Das war noch nicht, da war die Vernetzung noch nicht so direkt spürbar. Das begann bei uns dann erst so 89 mit einem eigenen Mailbox-System. Also wir haben Vorläufer des Internets mit aufgebaut. Wir haben in Deutschland Bürgernetzwerke aufgebaut, die halt unsere Laborschale war. Deswegen wissen wir auch so viel, wie man sowas bedienen muss. Und deshalb wissen wir auch, wie man sich als allmächtiger Systembetreiber fühlt, weil wir die halt selber waren.
Ja. Sie haben damals Netzthesen aufgestellt, die heute im Rückblick ein bisschen naiv zum Teil klingen, weil einfach noch der Glaube an die Freiheit des Netzes so groß war. Also das waren
naiv würde ich das jetzt nicht.
Naja, Sätze wie das Recht auf Extremes, das Recht zu lügen, das Recht auf Dummheit.
Das stimmt alles. Das ist alles Sachen. Diese Rechte gibt es, weil wenn ich diese Rechte Leuten nicht zugestehe, dann habe ich einen Totalitarismus. Was mache ich da mit den Leuten, die dumm sind? Okay, wir beantworten die Frage jetzt nicht. Und vor allen Dingen, wer definiert, wer dumm ist.
Ja, aber bleiben wir hier bei dem Recht auf Extremes.
Genau.
Also da steht, extreme Dinge dürfen im Netz passieren. Nicht die Netze sind schuldig zu sprechen, wenn Bilder von misshandelten Kindern darüber gehandelt werden, sondern es handelt sich um das Verbrechen von Kindesmisshandlung und dem Handel mit verbotenen Bildern.
Genau.
Naja, das kann man ja schon in Zweifel ziehen.
Nee, das kann man nicht in Zweifel ziehen, weil tatsächlich, es ist ein Verbrechen, was dann da mit Kindern gemacht wird. Und in dem Moment, wo ich versuche, die Netzen eine Mitschuld zu geben, in dem Moment, wo ich versuche, das unmöglich zu machen, baue ich totalitär zu nutzende Überwachungssysteme auf. Und ich glaube, von dem Ansatzpunkt müssen wir uns in einer Kommunikations- und übrigens auch in einer Informationsgesellschaft lösen. Es funktioniert nicht. Das wäre so, als wenn Sie jetzt von hier zum Rathaus Schöneberg gehen wollen und alle 20 Meter steht jemand und fragt Sie nach dem Ausweis, durchsucht Ihre Handtasche und Ähnliches. Das wollen Sie nicht. Und das Gleiche haben wir im Netz. Das spürt man vielleicht nicht direkt so, aber letztendlich ist es das und führt zu einer Gesellschaft, in der wir nicht leben wollen. Ich musste mich in den Zeiten, in denen ich mit den Netzen und Mailboxen gearbeitet habe, immer wieder mich Fragen stellen, ja, wie ist denn das mit Drogen und politischen Extremen und dieser ganzen Kinderpornografie, die da läuft. Und das schon zu Zeitpunkten, als in den Netzen davon quasi nichts war. Sondern das war das Einzige, was Journalisten eingefallen ist, uns als Fragen zu stellen, weil die brauchten immer einen Aufreger, um über was berichten zu können. Und ich musste mich mit Zeug beschäftigen, was mich nie interessiert hat. Ich wollte Kommunikationsnetze aufbauen. Ich wollte nicht Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft werden. Ich habe allein, glaube ich, ja, eine Hausdurchsuchung gehabt, weil der Verfassungsschutz selber solche Netze aufgebaut hat, die tarnen wollte. Das heißt, wir hatten Netze aufgebaut, die Menschen wirklich zur Kommunikation benutzt haben. Und weil eben das Böse da drin gar nicht so funktioniert hat, wie das gerne Leute vielleicht gehabt hätten, die sich Sicherheitskreise nennen. Und es sind die sogenannten Sicherheitsdienste, die immer wieder mit irgendwelchen Terrorismus und Abfuck und Extremen ankommen und es deckt nicht die Realität ab. Und ich finde das extrem illegitim. Damit haben wir bis heute zu tun. Wir müssen uns dauernd anhören, aus Sicherheitsgründen darf dies nicht, aus Sicherheitsgründen darf das nicht. Aus Sicherheitsgründen darf ich zur Pyronale keine Plastikflaschen was zu trinken mitnehmen. Also um es kurz zu erwähnen, es war 33 Grad heiß. Berlin hat eine Hitzewarnung rausgegeben und ich darf mein Wasser nicht mit reinnehmen. Und ja, Sie können sich ja drin anstellen. Wir haben nachgemessen. Es hat 35 Minuten gedauert, bis man an einem Stand was zu trinken bekommen hat. Aus Sicherheitsgründen. Und das sind Sachen, dieses aus Sicherheitsgründen und dieses, ach, was alles passieren könnte. Das müssen wir einfach mal aus unserem Kopf rausbringen. Wir leben ja mit einem gewissen Risiko. Wir müssen uns umeinander kümmern. Aber es geht nicht, dass wir uns dauernd sagen, was könnte alles passieren und wir uns deswegen dauernd selber ins Knie schießen.
Also wir hören ja heraus, Ihre in vielen Punkten skeptische und kritische Haltung gegenüber staatlichen Regelungen. Nochmal zurück zu dieser Frage, wie sich über 25, 30 Jahre Ihre Haltung zum Netz verändert hat. Ich habe den Eindruck, dass Sie in diesem Punkt doch irgendwann dahin gekommen sind, sich einzugestehen, dass wir hier doch mehr staatliche Kontrolle brauchen.
Nee, ich sage nicht, dass wir staatliche Kontrolle brauchen. Was ich sage ist, wir müssen unsere staatlichen Institutionen schützen. Und die Errungenschaften, die wir haben, der Staat ist dafür da, uns einen gewissen Schutz zu geben. Er ist nicht dafür da, uns abzusichern, ja, weil ein Staat, der uns absichern will, ist ein totalitärer Staat. Aber wir brauchen unsere Institutionen wie eine Polizei, der wir auch so weit über den Weg trauen können, dass man eben davon ausgeht, dass ein Polizist, der übergriffig ist, nicht mehr, zumindest nicht mehr im Außendienst eingesetzt wird und im Innendienst möglichst auch nicht im Zellentrakt. Ja, wir müssen darauf vertrauen können, dass unsere Gerichte frei sind und Recht sprechen. Wir müssen aber auch darauf vertrauen können, dass dieses Recht eingehalten wird. Wenn Leute wie Söder sagen, ja, die haben dann einen Richterspruch gemacht, dass Diesel jetzt nicht fahren dürfen, aber wir ignorieren das einfach, dann ist das extrem undemokratisch. Also das macht Staat kaputt, das macht das kaputt, was uns alle schützt, diese Gewissheiten. Und davon gibt es sehr, sehr viel aufzuzählen. Und dieses ganze Sicherheitstheater, was uns stattdessen erzählt wird, wir brauchen Videoüberwachung, wir brauchen Plastikflaschen am Eingang wegnehmen, wir müssen ihre Taschen durchsuchen, wenn sie jetzt aufs Tempelhofer Feld zu einer Veranstaltung kommen wollen. Sorry, nein, das ist absolut falsch und davon müssen wir wieder wegkommen. Wir müssen lernen, als Menschen miteinander klarzukommen und frei zu leben. Und das ist auch etwas, was man zum Beispiel über Netze hätte besprechen können. Allerdings nicht über Netze, in denen wir die so aufgebaut sind, dass die Leute, die die Netze betreiben, ich sage jetzt nochmal Facebook, vor allen Dingen daran verdienen, wenn die Leute sich gegenseitig an die Gurgel gehen, weil das bringt am meisten Werbeklicks.
Wie können wir uns in der digitalen Welt besser schützen? Padelun hat mit seinem Verein Digital Courage eine ganze Checkliste dazu erstellt, findet man online. Der Verein hat auch einen Ratgeber für Kinder und Jugendliche herausgegeben. Hashtag Kids, Hashtag Digital, Hashtag Genial, das Lexikon von App bis ZIP. Das können auch wahrscheinlich viele Erwachsene genauso gut gebrauchen, oder?
Also wir haben schon überlegt, das Gleiche nochmal in Großschrift herauszugeben, damit auch Leute wie ich das ohne Brille lesen können. Tatsächlich kriegen wir viele Rückmeldungen, dass natürlich auch alle anderen Altersschichten von dem Buch sehr angetan sind, weil tatsächlich Dinge dort drin erklärt werden, die man täglich hört, wo man aber gar nicht genau weiß, worum es da eigentlich geht. Also kann ich sehr empfehlen, ja.
Vielleicht können Sie uns zum Schluss drei Dinge empfehlen, die wir alle am besten gleich heute ändern könnten zum Schutz unserer Privatsphäre.
Naja, das Wichtigste ist, glauben Sie nicht, wenn Ihnen jemand sagt, aus Sicherheitsgründen müsste jetzt das und das passieren. In der Regel ist es einfach eine glatte Lüge. Glauben Sie auch nicht, wenn jemand sagt, aus Datenschutzgründen darf ich Ihnen das und das nicht sagen. Auch das ist meist eine Lüge, besonders wenn die Information Sie wirklich was angeht. Der wichtigste Schutz neben diesen Kleinigkeiten, die ich tun kann, um nicht ganz ausgeliefert zu sein, die wir in unserer digitalen Selbstverteidigung auf der Website gut erwähnen, ist das Wichtigste, politisch zu werden, mit Leuten zu reden, sich wirklich Gedanken drüber zu machen, ob denn das, was wir so als Gewissheiten haben, stimmt. Also als ich bei der Pyronale war, um sie nochmal aufzunehmen und da mich da auch etwas lautstark drüber echauffierte, dass die Plastikflaschen abgenommen werden, ging ein Mann an mir vorbei und sagte, wenn Sie mal bei einem Massaker dabei sind, dann werden Sie schon anders reden. Und ich fragte dann nur zurück, ein Plastikflaschenmassaker. Und ich verstehe, dass dieser Mann das ernst gemeint hat und das erschreckt mich, weil wir haben keine Plastikflaschenmassaker. Es passieren keine Massaker. Ja, wir haben Medien, die uns ganz viel zusammenbringen auf unseren kleinen Fernseher oder Handybildschirm, wo immer wir Bilder gucken, wo ganz viel passiert, aber es ist sehr, sehr wenig. Wir leben in einer der sichersten Zeiten, die es gibt. Wir haben so viele Möglichkeiten, Freiheit zu genießen, dass wir die jetzt nicht abbauen sollten. Und wir sollten den Leuten nicht zuhören, die uns erzählen, dass sie uns alle sicherer machen sollten.
Sie haben das Stichwort gesagt, digitale Selbstverteidigung. In dieser Rubrik findet man auf dem Portal des Vereins Digital Courage sehr viele ganz konkrete Hinweise, wie man seinen Laptop, seinen Computer, sein Smartphone schützen kann, sein Verhalten ändern kann. Padelun, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Danke für Ihre Zeit, Frau Bürger.